Das wird die persönlichste Folge bisher. Heute geht es um das Thema Vereinbarkeit. Wir reden über Care-Arbeit, Kinderwunsch, finanzielle Hürden und die Frage, wie das eigentlich alles mit Karriere und Selbstverwirklichung zusammengehen soll. Beri legt einen krassen Seelenstriptease hin und redet über ihre Angst, sich selbst zu verlieren, über gesellschaftliche Erwartungen und darüber, was sie früher als kinderfreie Person genervt hat. Und ich gebe euch einen unverschönen Einblick in meine Erfahrungen als Mutter, wie Statistiken zur Vereinbarkeit aussehen und eventuell rege ich mich ein paar Mal richtig doll auf. Eine Folge voller Perspektiven, Widersprüche, ehrlicher Gefühle und systemischer Kritik. Und bleibt bis zum Ende dran, wenn ihr hören wollt, wie ich mal wieder jämmerlich dabei versage, ein Lied zu erraten. Willkommen zu Unverschämt und Unbequem, euer Podcast für intersektionalen Feminismus, Popkultur und Arbeit und Karriere. Ganz ohne Bullshit und Filter.
Oh, heute reden wir über Vereinbarkeit. Das Thema für eine kinderfreie Person, die in einer Partnerschaft lebt, die gleichberechtigt ist und also eigentlich gar nicht für mich. Ich glaube, das Thema passt eher zu Leuten, die halt Care-Arbeit leisten, sei es halt Kinder haben oder Angehörige pflegen. Ich möchte aber das ein bisschen beleuchten auf beiden Seiten. Und ich glaube, Mimi ist halt die perfekte Person für das ganze Thema und wie man das gut gestalten kann, weil sie ja selbst davon betroffen ist. Aber ich möchte auch mal aus meiner Sicht reden und vor allem meine Entwicklung damit teilen. Und ich habe so ein paar Notizen gemacht heute. Heute kann Mimi sich ein bisschen zurücklehnen. Und Mimi, so wie du dich zurückgelehnt hast, bleib einfach zurückgelehnt.
Okay.
Ich möchte ein bisschen über die Rollenverteilung reden, wenn wir zum Thema Vereinbarkeit kommen. Und zwar
zwischen Cis-Männern und Cis-Frauen oder welche Rollen?
Genau. Also in gemischgeschlechtlichen Beziehungen ist die Rollenverteilung folgende, dass wenn Kinder unter 15 Jahre sind, dass der Großteil der Väter in Vollzeit und der Großteil dann der Mütter in Teilzeit tätig sind. Und die Teilzeitquote bei Müttern ist oft deutlich höher, mangels Vereinbarkeitslösungen, die halt in den Unternehmen herrschen oder auch die der Staat anbietet. Und viele der, also 45% der Beschäftigten bevorzugen flexible Arbeitszeiten ohne feste Kernzeiten. Das schon mal, ne? Aus kinderfreier Sicht habe ich Folgendes zu sagen. Ich habe mich früher sehr darüber geärgert, dass ich der Puffer war. Mich hat das so genervt, dass Mütter den Vorrang bekommen haben, wenn es um Urlaubsbuchungen ging in Ferien.
Mhm.
Ich dachte mir so, what the fuck, ich will auch dann verreisen. Also warum muss ich jetzt mich anpassen, deines Urlaubs wegen oder deiner Kinder wegen? Du hast ja ausgesucht, Kinder zu haben. Genau diese Gedanken, ne? Wirklich geradeaus, das kann dich auch verletzen, Mimi oder so, aber es waren wirklich damalige Gedanken von mir.
Alles gut.
Und das Ding ist aber, da kommen wir wieder zurück zu Allyship, negative Betroffenheit und so weiter. Ich bin halt bisher, zumindest was Pflege von Angehörigen betrifft, nicht negativ betroffen und bin halt kinderfrei.
Mhm.
Was jetzt gerade ist, ist ja nur ein Ist-Zustand. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ich werde ja auch nicht jünger. Mein Partner wird nicht jünger, meine Eltern werden nicht jünger. Und ich möchte nicht immer auf diese negative Betroffenheit zurückkehren, aber sie hilft für die Empathie. Und Vereinbarkeit muss halt für alle gelten, auch weil es gibt viele Leute wie meine Wenigkeit, die auch persönlichen Projekten, persönliche Projekte verfolgen. Ich bin ja ähnlich wie du außerhalb der Arbeit auch total aktiv, ne? Also wir beide haben den Podcast, beide sind ganz, ganz stark im Personal Branding, sowohl auf LinkedIn als auch auf Instagram, jetzt langsam du auch mehr, haben unsere eigenen kleinen Freelance-Sachen und das würde halt nie klappen, wenn ich ganz, ganz strenge Kernarbeitszeiten habe. Und in dem Zusammenhang sollten wir uns auch nochmal vor Augen halten, wieder dieses Systemproblem. Ich habe ja gesagt, ich möchte nicht der Puffer sein. Mich nervt das richtig, richtig, oder mich hat es richtig genervt, als ich der Puffer war. Aber das Problem ist nicht, dass die Menschen Kinder haben. Das Problem ist das System.
Darf ich da ganz kurz reinspringen, weil ich habe da schöne Statistiken natürlich.
Ah, nice.
Statistik mal aus hier. Also 73% der Mütter arbeiten in Teilzeit. 73% sind 3/4. Aber nur 8,6% ungefähr, der Väter arbeiten in Teilzeit. Das muss man sich einmal ganz kurz, ich glaube, da muss ich gar nicht zusammen, sich auf der Zunge vergehen lassen. Das sind fast 10-mal so viel Mütter, die in Teilzeit arbeiten wie Väter. Und nicht überraschend ist, dass die Frauen dadurch auch 44% mehr unbezahlte Care-Arbeit leisten als Männer. Also sowohl an Kindern als auch an pflegenden Angehörigen, zu pflegenden Angehörigen. Das heißt, sie haben einfach eine viel krassere Doppelbelastung. Und damit einhergehend verdienen Frauen, der Pay Gap ist ein bisschen gesunken, mittlerweile 16% weniger. Und das hat auch etwas damit zu tun. Also auch damit, dass sie mehr in Teilzeit arbeiten, dass sie dadurch weniger Karrierechancen haben und so weiter und so fort. Aber auch dadurch, dass sie halt einfach das Lebenseinkommen viel geringer ist, weil sie aus dieser Teilzeitfalle nicht mehr rauskommen. Also um nochmal ganz kurz einen Blick auf die Zahlen zu haben.
Ja.
73% der Mütter in Teilzeit, weil Vollzeit einfach nicht möglich ist und 44,3% mehr Care-Arbeit als die Väter.
Ja, ich glaube, Folgentitel kann auch schon 73% sein, weil es ist einfach so eine ekelhafte Zahl. Jetzt kann man sich ja auf Fragen, gut, ich meine, die haben sich halt ausgesucht, Kinder zu bekommen. Vielleicht sind die in einer gleichberechtigten Ehe. Vielleicht gibt der Partner sogar einen Teil seines Lohns ab oder zahlt in die Rentenkasse der Mutter oder der Person, die zu Hause bleibt, ein. Ne, weil das ist ja auch nochmal ein Punkt mit der Altersarmut. Ne? Je weniger du verdienst, desto weniger zahlst du halt an Abgaben für deine Rente ein. Mhm. Und desto eher rutscht halt in die Altersarmut und hast eine viel größere Lücke später auch wieder zwischen Mann und Frau, wenn es dann um die Rente geht.
Aber auch zwischen Eltern und Nicht-Eltern. Da habe ich auch einen Post gemacht, der richtig wütend gemacht hat, ganz viele. Und so habe ich mir mal ausgerechnet, wie viel weniger ich verdiene über die nächsten 10 oder 20 Jahre, weil ich halt in Teilzeit arbeite, weil ich in Teilzeit arbeiten muss, weil Vollzeit einfach nicht möglich ist. Und mein Mann arbeitet ja ebenfalls in Teilzeit. Also ich habe dazu letztens einen Post geschrieben und weil ich Kinder habe und in Teilzeit arbeite, verdiene ich in den nächsten 10 Jahren 130.000 Euro netto weniger. Also ich verliere 130.000 Euro nur an Lohn. Also da ist ja noch nicht die Mehrkosten mit drin, dass ich halt Wohnung habe, Kleidung für Kinder und all solche Sachen Mehrkosten, sondern einfach nur, weil ich in Teilzeit arbeite. Also in meinem Fall sind es 32 Stunden. Kann sich jeder ausrechnen, dass ich auch noch sehr privilegiert bin. Verliere ich 130.000. Und das ist dann halt auch, was ich weniger in die Rente einzahle. Also es ist ja nicht nur, dass ich das jetzt nicht habe, sondern es sind ja auch Sachen, es sind 130.000 Euro netto. Das heißt, das wären 260.000 Euro brutto, dass die ich nicht in die Rente einzahle, was mir später nicht zugutekommt, aber auch andersrum den jetzigen Rentnern. Also die jetzigen Rentner haben auch dadurch weniger in der Rentenkasse drin, weil ich das nicht einzahle. Mhm. Also Vereinbarkeit, das wird immer so als Privatthema gesehen, aber es ist halt, also erstens finde ich es halt moralisch richtig, Vereinbarkeit zu machen, aber es ist auch wirtschaftlich sinnvoll dafür zu sorgen, dass Vereinbarkeit möglich ist, weil der auch dem Staat und der Wirtschaft Geld verloren geht, dadurch, dass nicht alle gleich viel verdienen. So.
Ich habe dazu zwei Sachen. Also das eine ist, ich finde 130.000 Euro muss man irgendwie verbildlichen. Und ich glaube, mit 130.000 könnte man schon eine kleinere Wohnung vielleicht im Osten in eine relativ, also nicht vielleicht die größte Stadt im Osten, aber vielleicht schon eine größere Stadt im Osten kaufen. Nur, dass man das mal vor Augen hat, wie viel Geld das ist, ne? Was man damit machen könnte. Der andere Punkt ist, dass wir jetzt voll abgleisen, aber ich habe was ich mit dir teilen möchte, warum ich auch sehr lange den Gedanken hatte, ob ich überhaupt Kinder möchte. Also erst war ich sehr lange der Meinung, ich möchte Kinder. Und das war einfach wegen diesem sehr traditionellen Familienbild, den ich hatte. Dann habe ich mich eingelesen in das Thema, dass wir überpopuliert sind.
Mhm. Und das auf der Welt meinst du, ne?
Auf der Welt. Mhm. Und dass halt noch mehr Kinder auf die Welt setzen, quasi der Umwelt und generell irgendwie der Welt schaden könnte. Und dass man halt eher adoptieren soll, wenn man überhaupt Kinder haben möchte und ähnliches. Und das war auch so voll lange der Gedanke von mir, so ja, eigentlich haben wir ja genug Kinder, eigentlich könnte man ja auch adoptieren, ne? Warum soll ich meine eigenen Kinder haben? Und ich, also das war so ein Back and Forth, was ich mit mir selbst hatte. Und gleichzeitig wollte ich auch nicht diesem, wiederum was das erste war, was ich ja gefeiert hatte, dieses traditionelle Familienbild, wollte ich nicht diesem traditionellen Familienbild irgendwie dienen irgendwo. Also das sind so mehrere Gedanken, die ich habe. Davon abgesehen, finde ich auch, ist Kinder haben ein großes Privileg, also das, die bekommen zu können, erstmal. Und davon abgesehen auch die, wie soll ich das sagen, sich um die kümmern zu können, weil ich zahle jetzt gerade noch meine Studienschulden ab, wir zahlen den Umzug ab, wir haben geheiratet, hatten voll die Ausgaben, als wir von Berlin nach NRW gezogen sind und haben andere Ausgaben gemacht und das sind halt so Sachen, die mich halt mental belasten, dass ich die halt noch abbezahle. Also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie Geldsorgen habe, aber na, ist halt ein Punkt. Und ich fühle mich auch so, als ob ich mich nicht etabliert genug habe und nichts gesehen habe von der Welt. Also ich habe wirklich wenig, also ich reise erst, seitdem ich ungefähr 23 bin, regelmäßiger. Da war ich immer so in Großstädten für Städtetrips mäßig. Und habe bisher aber noch gar nichts gesehen, weil ich halt die ganze Zeit nur damit beschäftigt bin, Sachen abzubezahlen. Nur von, weil ich ja auch eine soziale, ich würde es anders nennen, eine Armutsaufsteigerin bin quasi. Mhm. Das sind so alle Gedanken, die ich habe. Ich weiß nicht, was du denkst, Mimi.
Also ich denke, dass, also ich verstehe es alles total. Übrigens dieser Gedanke, dass man keine Kinder in die Welt setzen sollte aus ethischen Gründen, nennt sich Antinatalismus. Das ist eine Bewegung, die sich ein bisschen immer mehr kommt, dass die Antinatalismus denken, dass man aufhören sollte, Kinder zu kriegen, also insgesamt, weil das Aussterben der Menschheit als erstrebenswert beachtet wird. Also es ist nur ein ganz kurzer nur interessanter Sidefact, dass es gibt tatsächlich eine Bewegung dafür, die sagt, lass uns bitte keine Kinder mehr kriegen, weil wir schaden der Welt. Wir sind praktisch ein Krebs auf der Welt. Aber davon abgesehen finde ich das alles total sinnvolle Überlegungen. Und ich wünschte, ich hätte sie getätigt, bevor ich Kinder bekommen habe. Also ich bin sehr blind reingerannt ins Kinderkriegen. Es war sowas, ich hatte immer einen starken Wunsch, Kinder zu haben, hatte aber jetzt im Nachhinein in der Retroperspektive gar keine Ahnung, was das bedeutet, weil ich kein realistisches Bild bekommen habe von, was es bedeutet, Kinder zu sein, haben. Ich dachte, ich kriege diese Kinder, da teilen wir uns die Elternzeit 50-50 auf und dann gehen die in die Kita. Und dann sind die halt in der Kita und ich arbeite halt und dann verbringen wir halt die Abende zusammen und die Wochenenden und dann ist ja alles gut so. Das war so mein Bild, weil das auch von allen immer so ein bisschen suggeriert wurde, als ich jung war vor allem noch, dass ich mich vielleicht gar nicht wohl damit fühle, ein 12-monatig altes Kind 40 Stunden oder länger, müsste ja noch länger sein, man muss ja auch noch die Pendelzeiten einrechnen, also 45 Stunden die Woche, in Kita zu geben oder dass, selbst wenn ich das machen würde, weil also no shame, wenn man das macht und sich damit wohlfühlt und das Kind damit gut aufgehoben ist, selbst wenn ich das machen würde, dass ich dann halt ständig im ersten 2-3 Jahren ausfalle oder mein Partner ausfällt, weil das Kind krank ist oder weil die Kita-Erzieherinnen krank sind und weil Notbetreuung ist. Das ist, also das war gar nicht auf meinem Radar. Das habe ich nicht gewusst, das habe ich nicht verstanden. Jetzt kann man natürlich wieder Victim Blaming machen, sagen, hätte sich ja besser erkundigen können, aber es hat halt niemand in meinem Umkreis darüber gesprochen.
Ja.
Es haben immer nur alle darüber gesprochen, was für eine großartige Erfüllung es ist, Kinder zu haben und dass sich das alles lohnt und für dieses Lächeln ist alles das wert und es haben ja auch alle Generationen vor uns hinbekommen und deswegen ist alles, also es wird schon irgendwie, also darüber hat keiner geredet. Es hat keiner über Altersarmut mit mir geredet, es hat keiner darüber geredet, wie sich die Partnerschaft verändert, wie Sexualität sich verändert, wie das eigene, die eigene Welt bis sich verändert, wie alles sich verändert, wenn man Kinder hat und wie sehr natürlich, dass sie einem Liebe geben und dass sie super süß sind und dass ich auch froh bin, dass ich sie habe, aber es ist trotzdem schwer ist. Dass es schwer ist, hat keiner von mir ausgesprochen. Ich werde immer als Partypooper bezeichnet, wenn ich meinen Freundinnen, die überlegen, Kinder zu kriegen, das auch mal so sage. So sage, mach das, wenn du es wirklich möchtest, aber überlege dir, ob es für dich in Ordnung ist, dass du signifikant weniger Zeit für dich hast, dass du wahrscheinlich Gehaltseinbußen einnehmen musst, dass deine Partnerschaft, wenn jetzt alles 50-50 aufgeteilt ist, nochmal stark ins Wanken gerät. Weil meine Partnerschaft war auch 50-50, bevor wir Kinder gekriegt haben. So. Und ich finde das wichtig, dass wir diese Konversation haben. Und ich finde es wichtig, dass darüber aufgeklärt wird und dass es gesagt wird. Aber ich hatte es halt nicht. Deswegen, ich finde es total toll, um darauf zurückzukommen, dass du dir darüber so intensiv Gedanken machst und so rationale Gedanken und dich nicht einfach so einlullen lässt von dem, was die Gesellschaft erwartet und das aus Zeitdruck machst oder, oh, ich bin jetzt 30, jetzt kriegt man halt Kinder. Es ist ein voll legitimer Wunsch, keine Kinder zu haben. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Du bist nicht wertvoll als Mensch, weil du Kinder kriegst oder für die Gesellschaft. Es ist völlig in Ordnung, keine Kinder zu kriegen.
Ja, in der idealen Welt, wenn ich jetzt irgendwie alles abbezahlt hätte, einen stabilen Job, genug verdienen würde, ne, was heißt genug, aber so, dass ich halt, ne, also ich habe ja meine eigenen Maßstäbe, und dann auch schon mehr gesehen hätte, glaube ich, wäre das auch voll einfacher dann zu entscheiden, aber ich habe das Gefühl, ich habe mich selbst noch gar nicht erfüllt und könnte halt vor FOMO sterben, wenn ich dann halt zu Hause bin mit dem Kind. Nee, ist wirklich so jetzt. Ne?
Glaube ich dir, total. Es ist genau, auch voll fair. Und ich glaubst du nicht, was alle sagen werden. Ich kann dir garantieren, dass du Kommentare kriegen wirst dafür, dass du egoistisch bist.
Ja, bin ich mir auch sicher übrigens. Ne?
100%.
Also ich mach mich gerade auch, also das ist jetzt eine große Gefahr, in die ich mich begebe, darüber zu reden.
Aber ich hau den allen verbal in die Fresse, wenn sie das sagen.
Danke.
Also ehrlich.
Genau, aber das ist halt so ein Gedanke von mir und das hat halt nichts mit Egoismus zu tun, weil ich habe mich auch sehr lange um meine Mutter gekümmert, ne?
Ja.
Also geldtechnisch. Und das verstehen viele nicht. Also ich, seitdem ich 16 bin, bis einschließlich, ich glaube mal 22, habe ich immer beigetragen zu Hause. Jetzt schon länger nicht mehr, aber zwischendurch, also die schickt mir immer mal Rechnungen, die sie halt nicht bezahlt hat, die ich halt zahle. Das summiert sich natürlich, ich zahle auch jeden Monat eine Kleinigkeit, eine Kleinsumme. Genau, aber also dadurch, dass ich halt irgendwie, also ich habe auch den Gedanken oder bin damit aufgewachsen, dass ich auch meiner Mutter so viel bieten möchte, also dass ich sie irgendwie in eine schöne Wohnung ziehen lassen will und so weiter. Worauf ich zurückkommen will, ist, dass ich halt überhaupt keine einfache Kindheit oder auch meine Mutter kein also einfaches Leben hatte. Und das halt, sind halt so Gedanken, die ich dann habe, natürlich. Und die haben ja auch für mich entschieden, dass ich auf die Welt komme. Und es war halt nicht eine einfache Kindheit und ich will halt nicht im Kind irgendwie eine schlechte Kindheit bieten. Das ist auch nochmal ein Gedanke, den ich habe. Also es sind so, so viele Gedanken, ehe ich irgendwie auf die Idee komme, ein Kind zu bekommen.
Auf das eins kann ich auch eingehen. Diese Gedanken, die du hast, also was ich halt schade finde, ist, dass, also ich finde es voll gut, dass du dir darüber Gedanken machst, aber was ich schade finde, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man finanziell nicht in der Lage sein kann, ein Kind zu kriegen. Das ist halt das Punkt. Da kommen wir auch wieder zurück zur Vereinbarkeit. Also das ist auch ein Teil davon. Ne? Also wenn du wüsstest, dass du weiter so verdienst und deine Karriere weiter so weitergestaltet, wie sie jetzt ist, wenn du ein Kind kriegst, dann wäre es vielleicht auch einfacher, diese Entscheidung zu treffen. Dann sagst du, okay, ich habe jetzt zwar noch Schulden, aber ich weiß ja, mein Gehalt bleibt gleich. Also weißt du, wenn Elterngeld zum Beispiel genauso hoch wäre wie dein Verdienst, dann würdest du sagen, ja, mein Gehalt bleibt ja gleich. Das heißt, ich weiß, ich komme damit klar mit dem, was ich jetzt habe. Ich kriege vielleicht ja sogar, weil ich gute Arbeit leiste, in den nächsten 2 Jahren eine Gehaltserhöhung. Ich steige auf. Aber was hast du ja nicht. Du musst ja überlegen, okay, das ist das Geld, was ich habe und wahrscheinlich wird mein Gehalt und auch das Familieneinkommen sinken, weil erstmal kommt Elterngeld, das sind ja nur 67% und dann, wenn man es überhaupt kriegt, dann kriegst du wahrscheinlich keine Förderungen, du wirst aus dem Bob rausgerissen und so weiter, dann geht es noch weiter runter und so weiter und so fort und das heißt, du hast ja nicht mal das, mit dem du jetzt rechnest, sondern du musst ja mit minus einer, also musst ja damit rechnen, dass du weniger hast als das jetzt.
Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Meine Cousine dritten Grades, bei der war ich gestern zu Besuch. Mhm. Also ihre Mutter ist meine Mutter quasi Cousine zweiten Grades. Mhm. Und sie ist gerade schwanger. Mhm. Und sie hat mir erzählt, dass sie, also sie ist Steward-Begleiterin und sie ist aufgrund der Schwangerschaft direkt im Beschäftigungsverbot, weil du darfst nicht reisen, wenn du schwanger bist. Und man hat eine lange Stillzeit, also von 1 oder 2 Jahren. Wo auch nochmal gar keine Gehaltseinbußen sind. Und sie meinte, ich hatte also gar nicht so diesen Gedanken. Also klar, ich hatte so lange so, dass ich das halt irgendwie aufspare, weil ich noch ein paar Sachen sehen will. Aber ich reise jetzt seit über 10 Jahren auf die ganze Welt. So, die ganze Welt habe ich schon bereist. Also ich habe gar keinen FOMO. Ich bin gerade auch voll zu Hause und so. Das ist gar kein Gedanke, den ich verstehe. Oh, ich wäre jetzt gerne dort oder dort. Und dann dachte ich auch so, boah, damn. Also das ist so wahr. Ne? Also sie kriegt das volle
Gehalt. Also es war ihre Perspektive. Also sie hat kein FOMO, sie kriegt weiter Gehalt. Und so
genau,
weiter.
Genau. Ja. Und dachte ich auch so, ja, sie hat die ganze Welt gesehen. Das Gehalt verändert sich nicht. Aufstiegschancen haben sie so oder so nicht, wenn man, also Flugbegleitung, da bleibst du eigentlich da, wo du bist. Also ich glaube nicht, dass du da eine krasse Karriere irgendwie noch machen kannst. Also es ist jetzt einfach so eine...
Stewardessen können uns gerne korrigieren, wenn das anders ist.
Genau. Und da dachte ich so, ja krass, stimmt. Wenn sich das Gehalt nicht ändern würde, dann wäre das auch so. Und das ist halt wieder, ne, wir sind einfach Opfer des Systems.
Ja. Punkt. Und das finde ich besonders krass, weil die Quote Kind pro Person sich ja reduziert, immer weiter. Und alle schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, oh mein Gott, es werden immer weniger Kinder in Deutschland geboren. Aber dann haben wir ein System, das feindlich ist gegenüber Familien. Und sobald man wagt, es anzurütteln, also jeden Post, den ich dazu schreibe, jede Konversation, die ich habe, bekomme ich zu hören, sei doch dankbar, dass du gesunde Kinder hast. Also du hast es dir doch so
das
ausgesucht.
Das ist so ableistisch.
So ableistisch erstens. Gesunde, also warum sollte ich nicht dankbar sein, wenn ich ein Kind habe, das behindert ist? Also Entschuldigung bitte, das ist sehr ableistisch. Aber dann auch generell sei doch froh, dass du überhaupt welche hast. Manche können ja gar keine Kinder kriegen. Whataboutism. Also den anderen geht es noch schlechter. Hör auf zu jammern.
Das ist so gemacht.
Derailing at its best, oder?
Was das auch, ist richtig hart. Hätte ich diese Kommentare gesehen, Mimi, ich wäre durchgedreht.
Ja, ich drehe dann auch mal durch. Ich habe noch eine Freundin, die Sarah Eichler, die auch bei LinkedIn sehr aktiv ist, als Feministin bekommt, regelmäßig bei sowas dann zu hören, wie deine armen Kinder. Also, die tun mir voll leid, dass sie dich als Mutter haben, weil du ja darüber, also weißt du, wir werden richtig, ich glaube, es gibt kein Thema, bei dem ich in LinkedIn so viel Hass bekomme, wie wenn ich darüber rede, was für strukturelle Probleme ich als Mutter habe. Nicht, wenn ich über Sexismus rede, nicht, wenn ich über Neurodivergenz rede, nicht, wenn ich über Gender Pay Gap generell rede, aber wenn es um Mutterschaft geht und darum geht, wie viel Mutterschaft kostet. Sowohl emotional als auch finanziell, wird versucht, mich systematisch, da habe ich die Ditas bis zum Umfallen in meinen Kommentaren und mit richtig ekligen Kommentaren, auch nicht mit sachlichen Sachen, ne? Das ist so das Thema, was alle triggert, weil das ist das, Frauen dürfen ja noch Karriere machen. Das ist noch okay. Mach mal Karriere. Geh mal arbeiten. Aber wehe, du vernachlässigst deine hauptbiologische Aufgabe, ein Kind rauszupressen. Das ist das, was sie damit vermitteln. Es ist alles in Ordnung. Du kriegst so ein bisschen Leine. Wir lassen Leine ein bisschen locker. Aber wenn du dagegen dich auflehnst, das irgendwie in Frage stellst, das oder irgendwie Frauen einredest, dass sie vielleicht keine Kinder kriegen sollen, dann wird die Leine so hart zurückgezogen, dass du ins Straucheln kommst. Das ist meine Erfahrung damit.
Boah, dieses Bild mit der Leine, das habe ich richtig, also als Metapher mir irgendwie so vorstellen können. Das ist genau das. Ich habe die ganze Zeit meinen Kopf geschüttelt, als ich dir zugehört habe. Ihr seht das ja nicht. Es sei denn, wir werden mal endlich wieder zum Videopodcast, ne? Aber ich weiß nicht, was ich sagen soll, Mimi, weil es gibt ja auch die Aktivistin und Modedesignerin Daria D. Kennst du die?
Mhm, ich habe schon mal gehört.
Genau, ich bin großer Fan seit sehr, sehr langer Zeit schon von ihr. So, und sie hat zum Beispiel auch, hat immer Jinjian Azadi gesagt und hat immer klargestellt, dass es von der kurdischen Bewegung kommt. Deswegen mag ich sie allein deshalb schon, weil sie sehr intersektional ist auf allen Ebenen. Und die hat gepostet, dass sie entschieden hat, kinderfrei zu sein. Und ich glaube, sie ist ungefähr, uns trennt wie viele Jahre? Zwei nur, ne?
Drei.
Drei, okay. Sie ist, glaube ich, 35 oder 36, also schon so ein bisschen älter als du auf jeden Fall.
Na, ein Jahr. 35 ist ein Jahr älter als ich.
Oh, okay. Keine Ahnung, warum. Ich schätze dich irgendwie auf 32 die ganze Zeit in meinem Kopf.
Ich werde 34.
Ach, der Zahl. Auf jeden Fall hat die so ein Hate bekommen. Mimi, die sind durchgedreht bei ihr und haben sie als Egoistin bezeichnet und weiß ich, und dass sie das bereuen wird, wenn sie älter ist. Und
ja,
die sind richtig durchgedreht bei ihr und das hat sogar OMR 5050 einen Newsletter aufgenommen.
Ja,
glaube ich,
dir.
So krass war, also der Hass gegen sie. Und ich dachte mir so, what the fuck, du bist eigentlich, Entschuldigung, das ist jetzt nicht auf dich bezogen, Mimi, aber du bist egoistisch, indem du halt ein Kind auf die Welt bringst. Also du entscheidest für das Kind, das auf die Welt kommt. Also dein, das ist dein Egoismus.
Ich kann es total verstehen. Das ist ja dein Wunsch. Also es ist ja von dir geboren. Kinder haben ja keine Wahl, ob sie geboren werden, weshalb ich auch immer so krass finde, wie Kinder, wie adultistisch, wie, das ist ein anderes Thema, wie adultistisch Kinder behandelt werden. Und diesen Hass, den kenne ich auch von einer anderen Instagrammerin, die sie bekommt. Die heißt Madame Piep, glaube ich. Oder Piep Madame, weiß ich genau. Und sie berichtet über das Phänomen Regretting Motherhoods. Also wie es ist, wenn man Mutter ist und es bereut, Mutter geworden zu sein. Und sie erklärt immer wieder, dass sie ihre Kinder liebt und auch froh ist, dass sie existieren als Menschen. Aber dass sie die Rolle der Mutter nicht, auch nach Jahren, immer noch nicht Spaß macht. Also es macht ihr keinen Spaß. Die Care-Arbeit bringt ihr nicht die Freude, die man ihr versprochen hat, dass sie bringt. Das laugt sie immer mehr aus, als sie Energie davon kriegt. Und auch die Erwartungen der Gesellschaft und alles, was mit Mutterschaft verbunden ist, ist für sie zu anstrengend. Es schafft sie nicht. Sie kann das nicht, sie will das nicht und sie wehrt sich dagegen ganz stark. Und sie sagt ganz deutlich, es muss auch möglich sein. Alles im Leben darf bereut werden, aber es darf irgendwie nicht ausgesprochen werden, dass man sagt, ich würde mich jetzt nicht nochmal dafür entscheiden. Ich habe zwei Kinder, aber ich würde mich jetzt nicht nochmal dafür entscheiden. Und die kriegt auch einen unglaublichen Hass und die macht immer weiter. Ich bin total beeindruckt, dass sie das immer weiter macht, auch so
folgen, öffentlich.
Wir packen sie in die Shownotes.
Ja.
Es ist unglaublich. Es ist auch ein Phänomen, dieses Regretting Motherhoods. Es ist ein Phänomen, das von einer, ich weiß nicht, ob ich mal sagen darf, aber von einer israelischen Forscherin erforscht wurde vor 10 Jahren oder sowas. Mhm. Und sie hat halt mit Müttern gesprochen und dann wurde es in Deutschland aufgegriffen und überall neu erforscht. Und das hat vor allem halt das erste Mal, das heißt auch Regretting Motherhood, das Buch, das kann ich auch verlinken. Und da hat sie halt erforscht, was ist, wenn Cis-Frauen bereuen, die Mütter geworden zu sein und wenn ja, warum, was genau bereuen sie eigentlich, ne? Und es hat eigentlich immer was damit zu tun, es hat immer nichts mit den Kindern zu tun. Alle diese Mütter sagen durch die Bank weg, wir lieben unsere Kinder. Also wir lieben die Kinder, sie sind tolle Kinder, wir wollen nichts tun, wir wollen, dass sie am Leben sind. Aber die Erwartung, die man als Mutter hat, das können wir nicht, das wollen wir nicht und das geht nicht. Und es ist so schwierig, sich davon loszumachen. Und da sind wir dann auch wieder bei Vereinbarkeit, weshalb ich darauf zurückkomme, ist, dass es im Bogen zur Vereinbarkeit steckt. Und zu einer anderen Person auf Instagram, die mal gesagt hat, ich würde sofort Elternteil werden, wenn ich Vater werden könnte.
Ja. Ey, unterschreibe ich.
Also wenn ich Vater werden könnte, würde ich noch 5 Kinder haben. Wirklich, wenn ich einfach Vater werden könnte. Dass ich nicht sagen möchte, dass alle Väter eine Care-Arbeit übernehmen, aber die Erwartungshaltung einem Vater gegenüber in dieser Gesellschaft. Und das sieht man ja auch an den Zahlen, dass nur 8,6% der Väter in Teilzeit arbeiten, dass Väter nicht von Altersarmut betroffen sind und so weiter. Zeigt halt, dass es ein systematisches Problem damit gibt, wie Mütter behandelt werden. Und da verstehe ich auch dieses, ich bereue das, ich verstehe das total.
Zu nochmal den intersektionalen Punkt, ne? Also Väter, die zum Beispiel nicht weiß sind, Die haben auch nochmal eine Stigmatisierung, ne, wenn sie mehrere Kinder haben. Also das sollten wir auch nicht vergessen.
Das stimmt.
Und der andere Punkt ist noch, dass Männer oder Cis-Männer sich um ihre Kinder kümmern, gleichberechtigt, kriegen die auch Applaus.
Aber bis zum Umfallen.
Die kriegen richtig, also wie oft musste ich hören, über meinen Partner von anderen Frauen und einfach meiner Umgebung, wie viel Glück ich habe.
Ich höre es ständig. Also ich habe ja, ich muss ja auch an der Stelle mal sagen, dass ich wirklich einen tollen Partner habe, der mehr als gleichberechtigt die Care-Arbeit übernimmt. Also ich mache weniger Care-Arbeit als mein Partner, werde ich wahrscheinlich jetzt auch direkt für gelyncht. Er übernimmt mehr Care-Arbeit als ich. Werde ich wahrscheinlich direkt für gelyncht. Was ist das denn für eine Mutter?
Ich glaub's.
So, ne?
Ja.
Ich werde dafür wahrscheinlich gelyncht und bei ihm wird gesagt, boah, was für ein Glück du mit ihm hast, dass er das macht, dass er das so toll macht. Und ich war jetzt zum Beispiel vor kurzem 3 Wochen Urlaub und hat die Kinder dann komplett allein übernommen. Was glaubst du, wie viele Leute mich gefragt haben? Also selbst du hast kurz gefragt, hast da angenommen, die Kinder sind dabei. Als ich
ich bin davon ausgegangen.
Genau, du bist davon ausgegangen, wenn ich 3 Wochen Urlaub bin, sind die Kinder dabei.
Aber ich dachte, sie machen Familienurlaub sogar.
Genau, ich war im Einzel. Ist ja auch gar nicht schlimm, aber ich glaube, diese Annahme, dass wenn ich im Urlaub bin, müssen die Kinder ja dabei sein. Und dann dieses, oh, der Vater passt darauf auf, das ist aber toll, ne? Was für ein toll. Und ich finde es toll, auf einer partnerschaftlichen Ebene finde ich es toll, dass wir eine Partnerschaft haben, in der er die Kinder auch, so dass ich auch diese Freiheiten habe. Ich würde sie ihm andersrum halt genauso einräumen. Aber er ist ja so ein toller Vater, er ist ein Vater. Er ist ein Vater, der seine Kinder betreut.
Ja.
Punkt. Es macht ihn nicht zu einem besonderen Vater, weil er die Kinder betreut.
Ja.
So.
Ich weiß noch, wir hatten in der Siedlung, wo ich komme, einen Vater, der alleinerziehend war, wo die Mutter, nee, sogar zwei Väter, die alleinerziehend waren, wo die Mutter quasi Familie verlassen hat, aufgrund von anderen Beziehungen mit anderen Männern. Dann wurde, also es war der größte Skandal, ja. Also dass die Frau da halt die Beziehung verlassen hat, wir können gar nicht dahinter schauen, was passiert ist.
Aber weiß gar nicht, was da passiert ist. Ja.
Das ist halt ein Skandal auf jeden Fall gewesen, gerade in den 90ern, Anfang 2000ern und so, ne. Du musst halt verstehen, jetzt die Leute, die sich darüber aufgeregt haben, sind um die 60 jetzt, ne. Die Väter wurden so glorifiziert, das gab's nicht. Also ich sag nicht, dass es nicht hart ist. Meine Mutter ist alleinerziehende Mutter. So,
ja,
es ist wirklich sehr, 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 sehr hart.
Ja.
Sehr hart. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Mutter diesen Applaus bekommen hat, wie die Väter das bekommen haben. Ne? Und
ich habe auch eine Freundin, jetzt zwei Freundinnen in einem Freundeskreis, die getrennt sind. Und die eine haben ein relativ gleichberechtigtes Modell, wo die gleichen Tage das Kind nehmen. Und die andere hat halt immer die Kinder, außer alle 2 Wochen am Wochenende, dann nimmt der Vater die. Und der wird auch, da sagt auch keiner, ey, geil, da applaudiert keiner sie dafür. Das ist so die Norm, ne? Also wenn überhaupt bemitleidet man sie ein bisschen oder man sagt, na ja, wenigstens hast du das zweite Wochenende frei. Also die Maßstäbe sind einfach so krass unterschiedlich. Und solange das so ist, brauchen wir uns nicht wundern, dass immer weniger Menschen Kinder kriegen. Und wir brauchen uns nicht wundern, wir können auch gleich nochmal einstellen, was es brauchen würde, eine Vereinbarkeit. Aber das ist keine Vereinbarkeit. Momentan herrscht schon alleine im Privaten keine Vereinbarkeit. Und das Berufliche kommt noch oben drauf. Also.
Ja, also ich möchte auch so einen letzten persönlichen Take machen dazu. Meine Mutter, mein Vater sagen mir auch oft, dass sie diese Erwartung gar nicht mehr haben, also um mir den Druck zu nehmen. Und meine Freundinnen in meiner Umgebung sagen auch oft, die können sich gar nicht vorstellen, dass ich ein Kind habe, weil ich so viel unterwegs bin und so weiter. Aber irgendwie finde ich das auch komisch. Also es fühlt sich
Wieso solltest du nicht ein Kind haben wollen, wenn du viel unterwegs bist? Hast doch auch noch deinen Ehemann. Also du hast ja einen Partner.
Ja, aber die meinten halt, ich bin halt nie zu Hause. Also meine Mutter sagt das Gleiche. Ich bin halt ständig unterwegs und sie kann sich einfach nicht vorstellen, dass da ein Kind reinpasst.
Okay, Pep-Talk. Erstens, wenn das dein Lebensstil ist, dann passt das Kind da auch irgendwie rein. Also ich kenne auch Mütter, die von Anfang an ihre Kinder überall mit hingenommen haben, die gesagt haben, sie wollen stillen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Das muss man übrigens auch nicht, wenn man nicht möchte. Aber sie haben gesagt, sie wollen stillen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weg zu sein von dem Kind, weil es muss ja deine Brüste entleeren. Und die nehmen die dann halt mit. Es gibt Tragen, es gibt Väter, die dabei sein können und es halten können. Wenn du auf einer Bühne stehst, stehe ich von mir aus an der Seite und halte dein Baby. Also weißt du, wenn wir später unterwegs sein sollten, irgendwie auf Bühnen, ist ja unser Traum, dass wir irgendwann Live-Podcast haben.
Ja,
du hast
das
Kind.
Wird passieren.
Ja, und du hast dann ein Kind, weil es wird ja vielleicht irgendwann die Zeit fallen, weil es ist jetzt so 3-4 Jahre von jetzt, ist realistisch. Dann stehen unsere Männer an der Seite und haben die Kinder. Also du kannst auch Dinge tun, wenn du ein Baby hast. Das ist das Erste. Und zweitens musst du nicht die Haupt-Care-Person sein. Mhm. Ich weiß, dass es von dir erwartet wird, weil du die Frau bist. Aber du darfst auch sagen, ich möchte ein Kind, aber ich möchte nicht stillen. weil dann hast du schon ein bisschen mehr Body Autonomy. Das darfst du sagen. Ich weiß, jetzt wird mir die Stillriege hier über den, also ich werde jetzt hier Hass ohne Ende kriegen. Ich bin auch jemand, der voll lange gestillt hat, 1,5 Jahre, aber es war meine Entscheidung. Und ich habe Freundinnen, die haben von Anfang gesagt, sie wollen nicht stillen. Das ist deren Entscheidung. Das hat auch was mit Körperautonomie zu tun. Das heißt, du darfst sagen, ich möchte nicht stillen, ich möchte nach 2-3 Monaten wieder arbeiten gehen. Und dein Partner sagt, ich habe aber voll Bock, mich ums Kind zu kümmern. Ich bleibe 1,5 Jahre zu Hause.
Ja.
Glaubst du, irgendein Hahn würde nachkriegen? Christian Lindner hat irgendwann was zu Christian Lindner gesagt, weil er gesagt hat, es ist bei ihm nicht vorgesehen. Der kriegt doch jetzt auch ein Kind oder hat schon eins, keine Ahnung.
Der hat das jetzt, ja.
Seine Frau ist zu Hause. Ich weiß nicht, was er jetzt macht, aber theoretisch wäre er halt auch immer unterwegs.
Glaubst aber der du, ist der auf jeden Fall zu Hause, ist doch arbeitslos.
Ich weiß nicht genau, was er jetzt macht. Aber glaubst du, wenn er jetzt weiter im Bundestag gewesen wäre, hätte er eine Sekunde daran verschwendet oder irgendein hätte darüber geredet, dass Christian Lindner ja jetzt schon wieder loszieht, obwohl er gerade Keiner hätte darüber geredet. Deswegen versuch dich da loszumachen. Wenn du ein Kind haben möchtest und dein Partner sagt dir nach die Care-Arbeit und du möchtest weiter losziehen und auf Veranstaltungen gehen und so, dann mach das. Dein Kind wird das nicht schaden. Es braucht eine enge, feste Bindungsperson. Und das heißt auch nicht, dass du keine Bindungsperson sein kannst. Du bist dann nicht der Primary Caregiver. Du bist dann nicht die Erstbezugsperson. Aber das ist in Ordnung. Ich bin so passionate darüber. Es tut mir leid. In Ordnung, wenn die Mutter nicht die Erstbezugsperson ist.
Du brauchst dich gar nicht entschuldigen, weil ich glaube, die Leute, die heute zuhören, die hören gerade zwei Freundinnen zu, wie sie in einem Café sitzen und sich austauschen. Irgendwann auch den Bogen zur Arbeit spannen müssen. Aber was wir alles ja besprechen, sind Systemkritik.
Das ist internalisierte Sachen halt. Weil du musst.
Ja, aber das ist auch wieder Systemkritik, weil ich kann mir zum Beispiel, ich bin viel unterwegs mit Mimi.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt an viel unterwegs denke, denke ich mir daran, wo bin ich denn? Zum Beispiel bin ich auf so Veranstaltungen. Jetzt, wenn ich an die Veranstaltung denke, wo ich war jetzt gestern auf einer Expo. Da gab es eine Behindertentoilette. Ich weiß nicht, ob da eine Wickerablage war oder ob es auf der typischerweise Frauentoilette es gab. Genauso.
Es gab wahrscheinlich keinen Rückzugsraum für stillende Mütter.
Nee.
Es gab keine Betreuungsmöglichkeiten und so weiter. Das heißt, wenn du sagst, du würdest dein Kind mitnehmen, hättest du da fast gar nicht die Möglichkeiten.
Ja. Genau das. Und also wir müssen halt, wir wollen ja immer diesen Bogen halt zur Arbeit spannen. Das ist halt einer der Punkte. Also wenn viel, viel mehr ausgelegt werden würde, dass man halt sein Kind mitnehmen kann zur Arbeit, ne, dass man es auch dort betreuen kann und ähnliches. Gerade bei Notbetreuungsthemen, glaube ich, hätten wir so eine krasse Geburtenrate. Also Deutschland wird es richtig gut gehen in Jahren von jetzt.
Ja.
Genau, und das ist halt der Punkt. Also heute wird die Folge wirklich so sein, als ob man zwei Freundinnen halt einfach zuhört beim Deep Talk. Aber es ist halt wirklich wichtig, dass wir darüber mal geredet haben, was ich
halt
für Gedanken habe.
Ja, es ist auch so eng verknüpft. Es ist halt so, es ist so tief systematisch. Es ist halt so ist auch sehr viel internalisierte Misogynie damit drin, ne? Dass du darüber einmal gesprochen haben musst, um dieses Kleine und diese Entscheidung, Kinder zu kriegen, bevor du in dieses, was brauche ich dann auf Arbeit gehst, weil, es ist super schön, wenn wir flexible Arbeitszeitmodelle für Muttis haben, aber dann wieder nur die Mamas davon an Anspruch nehmen und die anderen Personen nicht. Weißt du, das ist halt,
Ist auch scheiße, weil dann geht die Mutter pünktlich rechts, also sie ist eine Lohnarbeitnehmerin, geht pünktlich raus und die anderen bleiben dann noch, weil sie halt so High Performer in Anführungszeichen sind. Also ich rede jetzt ja gerade in Hyperbeln, aber und die dann halt sagen, boah, guck mal, jetzt geht die schon um 4. So, weißt du, also das ist halt auch ein Problem. Also es reicht nicht, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, wir brauchen auch eine Kultur, die das lebt.
Genau, und die fängt halt schon im Privaten an. Und wenn es im Privaten nicht funktioniert, dann schreit es auch nicht auf die Arbeitswelt. Also ich finde, die Arbeitswelt ist immer nicht das, was man zuerst anpassen muss, sondern man muss die systematischen, kulturellen Bedingungen ändern und die Arbeitswelt passt sich denen dann an. Also
das stimmt, 100%.
So würde ich das immer sehen. Ich weiß nicht, ob es diversitätsmanagementmäßig stimmt, aber es ist meine Theorie.
Genau, also es stimmt auf jeden Fall, dass der Mindset-Shift nötig ist für sowas.
Ja.
Aber wenn wir jetzt halt über ArbeitgeberInnen sprechen, dann muss man sich halt immer vorstellen, du hast ja halt 3 Ansätze, ne? Darüber habe ich schon mal gesprochen, glaube ich, mit dem wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Ansatz. Und es gibt halt vier Ansätze, integrativ. Das wird halt alles zusammenfassen. Mhm. Wie kannst du denn sozial integrieren in den integrativen Ansatz, wenn die Kultur eine ganz andere ist? So außerhalb der Arbeit.
Ja.
Das geht halt nicht. Und das ist ein richtig guter Punkt, Mimi. Ich war noch nie so wütend wie in dieser Folge gerade.
Ich bin richtig passionate. Ich bin auch nie so wütend.
Aber das hat mich gerade wieder wütend gemacht, als ich daran gedacht habe, dass halt eine Cis-Frau pünktlich aus der Arbeit rausgeht und die Leute sich halt abfacken. So, es geht halt gar nicht, ne? Genau, also um jetzt auf die Arbeitgeber zu sprechen zu kommen.
Ja.
Für echte Vereinbarkeit ist natürlich das A und O flexible Arbeitsmodelle. Darunter kann Vertrauensarbeit sein. Darunter können Jahreszeitarbeitskonten sein, aber auch der Arbeitsort, der flexibel ist, zum einen. Vertrauensarbeitszeit bedeutet, dass man den MitarbeiterInnen überlässt, wie sie ihre Arbeit halt eintragen. Also sie müssen sie trotzdem rechtlich eintragen. Es ist nun mal so, wir haben die Erfassungspflicht in Deutschland, aber dass man jetzt nicht penibel sagt, ey, du bist um 8.13 Uhr, komm, mach 8.13 Uhr rein und dann bleibst du deine 8,5 Stunden, wenn du halt in Vollzeit arbeitest, mit der Pause zusammen und bist dann um, keine Ahnung, 16.43 Uhr raus. Ne? Das nicht. Sondern man muss halt vertrauen, dass die Leute ihre Arbeitszeit gut aufteilen können und entsprechend dann halt auch die Zeit erfassen.
Ich möchte einmal was sagen, übrigens auch da schon wieder eine Struktur, die hinderlich ist, weil das Arbeitszeiterfassungsgesetz und das Arbeitszeitgesetz geben zum Beispiel bestimmte Dinge vor, die ursprünglich dafür da waren, mit Arbeitnehmerinnen zu schützen und jetzt aber da im Gegenstehen. Also zum Beispiel, dass eine bestimmte Zeit liegen muss zwischen dem, dass du aufhörst zu arbeiten und wieder anfängst. Ne? Das ist zum Beispiel etwas, was total Sinn gemacht hat in der Historie, damit Leute halt nicht gar keine Schlafenszeit haben und halt sich ausarbeiten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel flexibel arbeitest, dann arbeitest du 2 Stunden am Morgen, dann hast du 3 Stunden irgendwie Care-Arbeit, dann arbeitest du nochmal 2 Stunden, hier nochmal 2 Stunden, dann setzt du dich abends um 9 nochmal am Laptop, weil du bist ein Late Bird und dann fängst du aber am nächsten Tag, weißt du, das sind Sachen, die mache ich momentan und ich pass auch auf, dass ich auf Arbeitszeitgesetz achte, aber das Arbeitszeitgesetz sitzt einem da so ein bisschen im Nacken. Also auch die rechtlichen Vorgaben sind noch aus dem letzten Jahrhundert. Die waren mal dafür da.
Das ist ein richtig guter Punkt.
Die waren dafür da, uns zu schützen. Deswegen will ich sie auch nicht schlecht reden. Aber die müssen sich ein bisschen anpassen, weil Schutz bedeutet heute was anderes als früher. Also ich denke, ich habe da jetzt auch keine perfekte Lösung, weil ich denke, die müsste man auch mal angehen, das Arbeitszeitgesetz. Ja. Und zu schauen, es gibt nämlich Vertrauensarbeitszeit, flexible Arbeitszeit und auch die Arbeit nicht am Stück zu machen, sondern zu verteilen, wie sie in einem Leben passt, gibt es eigentlich gar nicht richtig her. Auch mit den Pausenzeiten und so weiter, dass du alle 6 Stunden, wenn ich nicht 6 Stunden am Stück arbeite, habe ich angeblich keine, weißt du, dann ist das was anderes. Wenn ich 6 Stunden über 10 verteile, dann was ist dann mit den Pausenzeiten und so weiter? Ne?
Kann man auch wieder vorstellen, dass es halt neurotypisch ausgelegt ist.
Super,
ne?
Neurotypisch, natürlich. Also es kommt nicht nur da, sondern auch neurotypische Menschen, also neurodivergente Menschen haben ja auch so Peak-Zeiten und dann da funktioniert es auch nicht. Und deswegen da ist es mal wieder nicht inklusiv, das Gesetz. Aber ich verstehe, wie es entstanden ist und dass es gut gemeint war und dass es damals auch geholfen hat.
Weißt du auch, woher die Arbeitszeiterfassung kommt?
Europa.
Ja, aber was, den Fall?
Den Fall kenne ich nicht.
Das war in Spanien ein Fall. Das war auch diente es zum Schutz eines Arbeitnehmers, weil ich weiß nicht mehr, was genau war. Das ist jetzt wieder 2019 gewesen, also vor 6 Jahren der Fall. Auf jeden Fall hatte die Person halt Vertrauensarbeitszeiten, aber total viele Überstunden angehäuft und die nicht gestattet bekommen, glaube ich. So war das. Und dann ging es darum, halt die Person zu schützen vor der fehlenden Arbeitszeit. Ja, genau. Aber das kann auch halt auch wieder nach hinten losgehen.
Das ist halt immer, wenn so ein Gesetz so gemacht wird und nicht inklusiv gedacht wird, dann merkst du halt wieder, Entschuldigung, dass es weiße Cis-Männer gemacht haben, dieses Gesetz. Ja. Da saßen keine neurodivergenten Menschen, da saßen keine Menschen mit Care-Verantwortung, da saßen keine
behinderten Menschen,
genau, da saßen keine Menschen, die am Tisch mit, die gesagt haben, ja, finden wir toll, dass ihr das macht, ich finde es schön, dass ihr uns schützt, aber denkt doch mal bitte auch daran, dass wir vielleicht gar nicht so und so viele Stunden am Stück arbeiten können. Denkt doch mal daran, dass das und das und das und das. Also das merkt man an solchen Gesetzen ganz stark, dass da keine Repräsentation stattfindet. Ich glaube, die Folge wird dieses Mal lang, aber es sind halt auch so viele Verbindungen, wie man merkt, die dazwischen sind.
Ja. Und dazu habe ich noch was, und zwar ist das ja trotzdem immer noch wieder der Punkt gelebte Kultur. Also es kann sein, dass jeder seine Arbeitszeit erfasst, aber jeder einfach dann schreibt 8 bis 16.30 Uhr und dann aber trotzdem 10 Stunden ballert.
Ja.
Ne? Also wer kontrolliert, dass das wirklich echt ist?
Ganz selten. Ne? Also meine Erfahrung in HR kann ich sagen. Ich habe jetzt in einigen Startups gearbeitet. Manche mit Zeiterfassung, manche haben es einfach nicht gemacht. Und ich kann.
Die haben auch diese Bußgelder in Kauf genommen, ne?
Ja, teilweise. Also ganz oft wird es ganz bewusst in Kauf genommen, weil es ist völlig egal, ob du die Zeit erfährst oder nicht. Wichtig ist, was gelebt wird. Also ich habe schon Unternehmen gehabt, in dem die Zeit erfasst wird und die Leute haben 12 Stunden gerackert und es wurde halt weniger eingetragen. Ich habe ein Unternehmen erlebt, wo nichts eingetragen wird und die haben sehr stark darauf geachtet, dass Work-Life-Balance herrscht. Da haben die Führungskräfte ihre MitarbeiterInnen nach Hause gesagt, hey, beobachtet, wie geht's denen? Arbeitest du eigentlich zu viel? Haben nachgefragt und so weiter. Es ist Zeiterfassung bringt in den meisten Fällen nichts, um diese Kultur zu ändern, sondern die Kultur ist das, was es vorgibt, ja.
Dann gibt es auch Jahresarbeitszeitkonten.
Ja, was ist das? Das kenne ich gar nicht.
Das ist richtig cool. Also das funktioniert aber auch wieder nur, wenn du halt sehr privilegiert bist. Aber nimm mal an, du bist in der Wirtschaftsprüfung, Mimi. Mhm. Dann arbeitest du halt während der Busy Season. Und falls hier meine beste Freundin zuhört, ich habe das Wort ausgesprochen, obwohl ich es nicht mehr hören kann. Also die ist halt gerade in der Busy Season und die nervt mich damit, weil ich sie nicht sehe. Das fängt ungefähr nach dem Jahresabschluss an, also so Mitte Januar, sage ich mal. Und es geht halt bis hin zu jetzt, also Mitte April, wo du 3 Monate einfach nur durchackerst. Also du arbeitest wirklich auch an Wochenenden und so. Mhm. Dann aber sammelst du halt die ganzen Überstunden an und hast einen unglaublich hohen Urlaubskontingent.
Ah, geil. Dann hast du halt länger Zeit.
Ja, und das sind halt Peakphasen, ne, die du dann halt begleitest. Und dann hast du halt im Sommer, da
Es wäre mein Traum. Niemand.
Es juckt niemanden, Mimi, ob du im Sommer irgendwie, keine Ahnung, 6 Wochen am Stück nicht da bist.
Geil.
Ja, und das ist halt richtig, richtig cool.
Das würde voll gut zu meiner Arbeitsweise passen.
Ja, zu meiner auch.
Weil ich habe auch so Peakphasen und so Niedrigphasen. So, wenn ich wirklich auch was zu tun habe, kann ich auch richtig reinballern. Aber dann, ja.
Und es schützt ja auch Unternehmen vor Zeiten, wo sie weniger Belastung haben.
Ja.
Ne, dass sie ja nicht Leute haben, die Däumchen drehen, sondern dass sie dann halt sich erholen.
Ja.
Und dann gibt's halt noch den Jobsharing. Kennst du das mit Führungsrollen? Ja, das ist echt cool. Ich weiß nicht, ob du je in so einem Unternehmen gearbeitet hast, vor Führungsrollen.
Noch nicht, aber ich habe es einmal in einem meiner Unternehmen vorgeschlagen, dass wir das für C-Level einführen. Ich finde es gerade für C-Level eine ganz tolle Sache.
Ja.
Und ich glaube, es braucht bestimmte Bedingungen, unter denen das funktioniert. Also ich glaube, es müssen diese Menschen, müssen also die Leute, die das Jobsharing machen, also die sich eine Rolle teilen müssen, wirklich gut zusammenpassen.
Ja.
Es braucht sehr viel psychologische Sicherheit, es braucht sehr viel Offenheit, es darf kein Ego geben, sehr viel Kommunikation und Absprache. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es funktioniert. Und ich sehe mich ja irgendwann auch als C-Level. Sagen ehrlich, aber ich sehe mich nicht allein. Ich habe immer gesagt, ich sehe mich nicht als ein C-Level alleine in einer Rolle, weil ich habe da keinen Nerv für. Ich habe keine Lust, 60 Stunden zu arbeiten, wirklich nicht.
Ja.
Und deswegen würde ich sowas immer nur mit einer Person machen, mit der ich mir das teile. So.
Also ich erkläre es nochmal kurz. Also es gibt halt zwei Leute zum Beispiel, die unterschiedliche Stärken mitnehmen und gemeinsam eine Verantwortung übernehmen und dadurch halt Flexibilität auf beiden Seiten sichern. Der einzige Nachteil, Mimi, deswegen mag ich, dass du irgendwie auf C-Level gesprungen bist, weil der einzige Nachteil ist, wenn sich jemand weiterentwickelt, hast du halt die Person nicht mehr, weil du vielleicht in einer Sandwich-Position warst. Deswegen mag ich, dass du halt direkt schon an der Spitze gedacht
hast. Eine sehr große Führungsposition finde ich das super, super, super sinnvoll, weil da, also die müssen sich auch entwickeln in ihren Soft Skills, aber es gibt halt keine nächsthöhere Position, wo sie
richtig. Sind. Das fand ich richtig gut, dass du das schon so mitgedacht hast. Natürlich ist halt noch Arbeitsort-Flexibilisierung. Ne? Also wir brauchen gar nicht darüber reden, dass man mobiles Arbeiten ermöglicht, Homeoffice-Tage verbindlich verankert und auch da vielleicht nicht auf so, also starr sagt, Montag, Mittwoch, Freitag müsst ihr ins Büro, sondern wirklich den Leuten ermöglicht, anhand von das Kontingent selbst zu entscheiden.
Soweit es geht, weil ich weiß, dass es halt, also es ist halt auch wieder so ein Bürojob-Ding, wo das...
Sorry. I'm talking about white collar. So, wenn wir jetzt über blue collar reden, dann müssen wir eine ganz andere Folge aufnehmen. Was sehr, sehr wichtig ist, wenn man halt sagt, ihr müsst ins Büro kommen, dass man Rückzugsräume schafft, ja, zum Stillen, für Care Calls, die habe ich sehr häufig gehabt früher, für mentale Pausen, fürs Gebet oder so. Also das ist schon sehr wichtig. Und das sind auch alles Themen der Care-Arbeit, ne? Also wie oft musste ich für meine Mutter irgendwelche Rechnungen klären, 1,5 Stunden am Telefon sein.
Ja.
Und dann habe ich halt einfach die Kopfhörer aufgehabt, habe halt in der Warteschlange gewartet und währenddessen gearbeitet, ne?
Ja.
Genau.
Du hast einen Punkt aufgeschrieben, ich sehe den gerade und ich glaube, da habe ich gleich einen Hot-Take zu, müssen wir mal gucken. Du hast gesagt, Führung in Teilzeit möglich. So, es ist ja so, dass viele Frauen in Teilzeit arbeiten, das haben wir ja gerade schon besprochen, 73%, ne? Dadurch verdienen sie weniger und ich finde es einerseits total gut, dass wir überlegen, wie schaffen wir es, dass alle Rollen in Teilzeit möglich sind. Ich bin auch ein großer Vertreter, dass alle Rollen in 25 bis 30 Stunden auf jeden Fall machbar sind. 20 bin ich da auch manchmal, kommt auf die Rolle an, aber 25 bis 30 Stunden kenne ich keine Rolle, wo ich sagen würde, das ist nicht möglich. Das ist immer möglich. So, deswegen finde ich, auf jeden Fall muss da ein Riesenumdenken sein. Das Teilzeit muss mehr, muss in allen Rollen möglich sein. Karriere muss in Teilzeit möglich sein. So, bei mir ist es ja auch so, ich bin auch Führungskraft und in Teilzeit.
Mhm.
Jetzt kommt das Hot Take und ich bin mir nicht sicher, ob ich es nicht am Ende rausnehme, weil es zu radikal ist, aber es gibt auch immer wieder die Ansätze, die Fragen, ist es überhaupt fair, dass Eltern oder Care-Verantwortliche, auch wenn du andere Care-Arbeit hast, die nur Teilzeit arbeiten, weil sie Care-Arbeit haben, weniger verdienen? Sollte ich nicht, zum Beispiel, weil ich 32 Stunden arbeite und das mache ich ja wegen Care-Verantwortung, sollte ich nicht genauso bezahlt werden wie jemand, der 40 Stunden arbeitet, weil ich arbeite 40 Stunden und ich arbeite diese 40 Stunden für die Gesellschaft, weil ohne diese 40 Stunden, die ich arbeiten würde, ohne diese zusätzliche Care-Arbeit, die ich tun würde, würden wir keine nächste Generation haben. Wir hätten keine Kinder. Die Leute, das ist immer wieder, das ist ein Punkt, der immer wieder aufkommt und das sorgt für viel Wut, weil man gleich ist, wer soll das denn bezahlen? Das ist ja voll unfair. Manche Leute, warum sollen dann die Kinderlosen für die Leute zahlen, die Kinder haben? Manche wollten ja Kinder, konnten keine kriegen.
Du kennst den Unterschied zwischen kinderlos und kinderfrei, ne?
Nee, kenne ich nicht. Kinderlos
okay,
und
dann reden wir gleich drüber. Ja. Okay. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist dazu, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich kenne Unternehmen, die keine Gehaltseinbuße den MitarbeiterInnen gemacht haben, die halt in Teilzeit gegangen sind, weil sie selber auch sagen, ey, ihr macht sogar teilweise Überstunden, dass ihr manchmal auf eure 40 kommt, ne?
Ja.
So, dann ist mir das egal. Also du kannst halt wieder zurück zum Thema auch Vertrauensarbeitszeit und ähnliches. gibt Unternehmen, die das machen, aber ich glaube auch eher mit so langfristigen Mitarbeitern, die sie schon sehr lange kennen. Also ich glaube, du musst
das echt erarbeiten.
Ja, du musst das super erarbeiten.
Ich wusste, jetzt kommt jetzt so ein ganz links-woker-Ansprüm-Satz, sorry.
Linksgrün versifft.
Jetzt werde ich jetzt richtig linksgrün versifft. Ich bin dafür, ich positioniere mich da, glaube ich, jetzt mal klar, weil ich immer sehr schwammig war, dass Eltern, die Care-Arbeit leisten und Menschen, die Pflegearbeit leisten, also jede Art von Care-Arbeit und deswegen ihre Stunden reduzieren müssen, verpflichtend gleich bezahlt werden weiter. Also ich bin dafür, dass es eine gesetzliche Regelung gibt, was auch immer, dass diese Personen keine Gehaltseinbußen einnehmen. Weil wir leisten einen Dienst an der Gesellschaft und ein Händeschütteln reicht nicht. Es reicht nicht. Wenn wir wirklich verhindern wollen, dass es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sorgen wir dafür, dass alle in Vollzeit gehen. Das ist so ein bisschen das beugische Modell. Das ist ja so, dass die Frauen Cis-Frauen viel weniger in Teilzeit arbeiten und viel früher wieder einsteigen. Und es wird ja häufig so als Vorbildmodell genommen. Das ist für mich nicht das Vorbild, weil was passiert da? Kinder gehen ab 6 Wochen in die Kita, in die Krippe. Kinder sind ganz, ganz früh nicht mehr bei ihrer Primärversorgungsperson. Kinder werden weggegeben, damit wir leisten können für den Kapitalismus. Entschuldigung bitte, das ist nicht mein Anspruch. Es ist nicht mein Anspruch, dass Kinder darunter leiden, also dass Kinder diejenigen sind, die Einbußen haben, damit wir Gleichberechtigung bekommen. Ja. Gleichberechtigung kann für mich nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden. Es muss eine gesamtgesellschaftlich getragen werden. Es muss von den Unternehmen getragen werden, es muss vom Staat getragen werden und es muss von denjenigen getragen werden, die nicht mehr Care-Arbeit leisten. Weil wenn ich in 10 Jahren meine Kinder die ganze Zeit in der Schule habe und 40 Stunden am Tag arbeite, dann muss auch ich mittragen mit meinen Leistungen, dass diejenigen, die jetzt gerade Care-Arbeit leisten, welche Art und Weise, trotzdem keine Einbußen haben. Das heißt, in einer für mich solidarischen Gesellschaft ist es ja auch immer nur eine kleine Phase. Also in der Regel pflegst du Angehörige. Es gibt natürlich Menschen, die pflegen andere Menschen ihr Leben lang. Aber in der Regel ist es ja, dass es Kleinkinder sind oder ältere Angehörige oder sehr schwer kranke Angehörige, die irgendwann sterben. Das heißt, es ist meistens nicht das ganze Leben. Und ich finde, in einer solidarischen Gesellschaft sollte es möglich sein, Geld dafür zu finden, dass solche Menschen keine Gehaltseinbußen einnehmen, sondern dass du sagst, okay, ich muss meine Stunden reduzieren, weil ich muss unbezahlte Care-Arbeit machen, von der die ganze Gesellschaft profitiert. Und nein, ich habe nicht die Lösung, wie genau man es finanziert. Aber ich bin mir sicher, wenn wir irgendwelche Raketen finanziert kriegen, weißt du, und dann kriegen wir auch das finanziert. Ich bin mir sicher, dass wir das irgendwie finanziert bekommen, wenn wir ein bisschen Köpfchen einschalten und überlegen. So.
Ich kann jetzt nicht darauf antworten mit einer richtig guten Antwort, weil mich das Thema gerade so überrascht oder der Gedanke. Ich habe dazu den Gedanken, und da wollte ich auf Kinderfrei und Kinderlos eingehen. Los bedeutet ja immer, dass irgendwas fehlt.
Ja.
Und das sagt man halt oft, dass jemand kinderlos ist, aber das betrifft dann vielleicht eher diejenigen, die einen Kinderwunsch hatten, aber keine Kinder bekommen haben.
Ja.
Und kinderfrei sind die Leute, die sich halt dagegen entscheiden, überhaupt Kinder zu bekommen und sich damit nicht irgendwie fehlend fühlen. Das ist so, was ich mit dir teilen wollte, zu dem Wort. Dann ist mir durch den Kopf gegangen, was ist mit den Leuten, die halt versuchen, die ganze Zeit schwanger zu werden, ne? Diverse Sachen und so, die müssen ja auch irgendwie ihre Arbeitszeit reduzieren, müssen ihren Urlaub nehmen und so weiter. Also das ist dieser, so wie Pre-Boarding, also so Pre-Care-Arbeit, die ja auch irgendwie belastend ist. Ich hatte irgendwie 1000 Gedanken, also auch für Leute, die irgendwie mit Schulden in die Arbeitswelt starten, so wie bei mir. Ne? Also eigentlich mache ja immer Nebenjobs oder irgendwas nebenbei, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen, um das auszugleichen. Und wenn ich irgendwie 30 Stunden jetzt arbeiten würde beim jetzigen Arbeitgeber und 10 Stunden woanders, dass ich mindestens mehr oder nicht gleich verdiene. Also ich habe 1000 Gedanken. Das ist auch
verstehe ich. Also ich verstehe auch den Gedanken total und ich finde die alle voll valide und die müssen wir auch alle abholen. Ich finde halt immer, also es ist so wieder so ein bisschen
Whataboutism, ne?
Whataboutism, genau.
Ja, voll. Aber
wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass Leute nicht mit Schulden in die Arbeitswelt einsteigen, weil sie aus einem Elternhaus kommen, in dem sie halt Waffe kriegen mussten und so weiter und Kredite aufnehmen müssen. Müssen wir für sorgen, auf jeden Fall. Und das können wir machen. Und trotzdem können wir darüber reden, dass Eltern in Care-Arbeit-Verantwortung oder Pflegeverantwortung, also Menschen mit Pflegeverantwortung, nicht Gehaltseinbußen einnehmen. Und wir können, das ist nicht ein Entweder-Oder, was ist denn mit denen, sondern es steht nebeneinander. Das steht nebeneinander. Links, grün, versifft, wie ich bin, möchte ich beides.
Also ich muss mir mehr Gedanken darüber machen. Was sind so die ersten Impulse?
Das waren aber richtige. Das ist noch ein Hot Take. Ich weiß auch, dass ganz viele Leute sehr kritisch sehen. Ich weiß auch, da kann ich wieder auf Mike Schäfer verweisen. Wenn jemand sich mehr in das Thema einsteigen möchte, Mike macht da ganz viel Aufklärungsarbeit, weil er auch der Meinung ist, dass es nicht Eltern Gehaltseinbußen einbringen darf, wenn sie in Elternzeit gehen oder aber auch wenn sie Care-Arbeit leisten. Und das Gleiche erweitere ich auf alle Pflegeverantwortlichkeiten.
Siehst du das auch bei Leuten, die zum Beispiel sehr viel mehr verdienen? Also so schon, sagen wir mal, ab 150 bis 200.000 im Jahr?
Ich finde, man kann dann darüber reden, ob man da eine Staffelung, also Superreiche auf jeden Fall nehme ich da raus. Ne?
Ja, okay.
Aber ich denke, das, also es ist ja auch, das ist auch wie diese Debatte mit Elterngeld, ob es auf 1800 Euro Staffel gestoppt sein sollte. Ich denke halt, wenn wir, wenn du 150.000 Euro verdienst und du wirst arbeitslos, dann kriegst du auch 67% ungestaffelt, ne? Und wenn du Elternteil wirst und hast 150.000 Euro im Jahr, dann kriegst du es nicht ungestaffelt, dann ist es bei 1800 Euro gedrosselt. Da finde ich die, da ist das Fairheitsverhältnis nicht so ganz da. Also das ist so, also ne, dann müssen, also da weißt du, was ich meine? Das ist jetzt vielleicht auch Whataboutism, aber ich finde, man muss darüber reden, ob man ab einem bestimmten Punkt sagt, nee, okay, dann musst du halt auch einfach sparen. Also wir müssen dir nicht deinen Luxus, deinen Überluxus finanzieren. Und was genau der Punkt ist, da denke ich, sollten sich Expertinnen zusammensetzen und der muss auch angepasst werden, inflationsbereinigt werden, automatisch, dass wir nicht in 20 Jahren hier sitzen und sagen, ja gut, vor 20 Jahren waren 150.000 Euro viel Geld und jetzt ist es Durchschnittsgehalt, nur als Beispiel.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das ist was, wo ich jetzt noch keine Akutlösung habe und ich finde, ich muss sie auch nicht haben. Ich finde, es ist wichtig, dass sich da Expertinnen zusammensetzen, WirtschaftswissenschaftlerInnen und überlegen, was ist ein Modell, was Sinn macht, das fair ist, das halt fair ist für alle und das Vereinbarkeit einfacher macht.
Ja, noch zur Care-Verantwortung. Mimi, mir ist richtig aufgefallen, und das ist ja, haben wir ja schon besprochen, dass halt die Elternzeit meist von Müttern genommen werden, beziehungsweise Cis-Frauen. Genau, und das ist halt ein Problem, weil wir haben kaum Vorreiter, die als Männer in Elternzeit gehen und zurückkommen und irgendwie dann zeigen, dass es trotzdem funktioniert, weiß das ich. Also es ist halt nicht gelebte Kultur. Und ich hatte da mal mit einem Mitarbeiter geredet und meinte so, ey, mach doch die Elternzeit, gönn dir diese Zeit, du kannst die Zeit mit deinem Kind verbringen, deine Partnerin ist sowieso zu Hause, also die Partnerin hat zu dem Zeitpunkt halt nicht gearbeitet und ähnliches. Und habe ich versucht, sie zu motivieren, aber ich konnte sie nicht davon überzeugen. Ne? Also es ist vielleicht auch wieder ein Geldding natürlich, aber ich hätte mir das sehr gehofft für die Person, weil die Person hat einen großen Einfluss im Unternehmen gehabt, was so das Denken angeht. Und das ist mir halt durch den Kopf gegangen. Und ich weiß nicht, was du dazu denkst, aber mir ist das irgendwie, also mir kommt es so kurz, dass immer irgendwie Elternzeit mit Frauen, also Cis-Frauen verbunden wird.
Absolut. Ich habe da auch nochmal eine Zahl für dich. Nur 1,8% der Väter nehmen mehr als einen Monat Elternzeit.
Ich kotze im Strahl.
ich auch.
Ich kann nicht genug essen, um so viel.
Ich kann gar nicht sagen, wie wenig das ist. Ich kann das gar nicht. Ich stell dir 100 Männer in den Raum. Ein einziger, vielleicht zwei, wenn du es aufrundest, nehmen überhaupt mehr als einen Monat Elternzeit. Ja. Oder es ist, und ich glaube, nur 6% nehmen oder 8% nehmen überhaupt. Also es ist doch mal weniger. Es ist ein bisschen mehr, aber überhaupt Elternzeit. Es ist zum Kotzen. Absolut. Es ist systematisch wieder. Also ich finde es gibt zwei Sachen. Zum einen ist es sehr systematisch, das beobachte ich in meinem Freundeskreis. In meinem Freundeskreis ist, wie man das wahrscheinlich vermuten mag, sehr feministisch unterwegs. Und ich habe einige Freundinnen, die gerade schwanger sind oder die in Elternzeit sind und die sich zum Beispiel teilweise vorgenommen haben, 50-50 Elternzeit zu machen. Also sie wollte nach 6 Monaten wieder arbeiten gehen. Und was passiert dann kurz vor der Elternzeit, also alle in der Arbeit von Mann wissen, dass er Vater wird und er bekommt eine richtig dicke, fette Gehaltserhöhung. So, ich meine, so 15.000, 20.000 waren das. Es macht es natürlich deutlich schwerer zu sagen, okay, dann gehe ich doch in Elternzeit, wenn du auf einmal so eine krasse Gehaltserhöhung bekommst. Es ist kein Einzelfall. Es ist systematisch, dass Männer, weil das siehst du auch, es gibt auch Grafiken, wo du siehst, wenn Menschen Eltern werden, geht das Gehalt von Männern hoch, weil diese Narrative ist ja, die müssen jetzt eine Familie ernähren. Das Gehalt von Frauen geht runter, weil sie in Elternzeit gehen. Und es ist natürlich schwieriger, sich zu entscheiden, in Elternzeit zu gehen, wenn diese Diskrepanz so krass ist. Ne? Das ist das eine. Also da habt ihr schon so ein bisschen Verständnis für. Die Kehrseite ist aber, dass ich denke, dass es auch eine sehr bequeme Ausrede für die meisten Männer ist. Ich glaube, die meisten Cis-Männer ruhen sich da ganz gemütlich drauf aus. Und jetzt dürft ihr mich alle haten, aber ich glaube, dass wenn du ein Kind haben möchtest, dann solltest du das vorher besprechen und dann solltest du im Zweifel, wenn du vor allen Dingen in so einer privilegierten Person bist, ich rede jetzt nicht von Menschen, die in Schichtarbeit sind und wo Schichtarbeit nicht in Elterngeld mit eingerechnet würde, ich meine unsere Bubble, ne? Da erlebe ich das immer wieder, da verdient der Mann 80.000, 90.000, 100.000 im Jahr und sagt, wir können nicht in Elternzeit gehen, weil wir können uns das nicht leisten. Da denke ich mir jedes, und die Frau verdient auch so, keine Ahnung, 50, 60 oder sowas, ne? Also sind wirklich wohlverdienende Menschen, dann lasse ich die Ausrede nicht durchgehen. Da lasse ich diese Ausrede nicht durchgehen. Da ist das purer Egoismus. Die ruhen sich darauf auf. Sie machen sich's bequem. Sorry, dann kannst du nicht jede Woche essen gehen. Dann kannst du nicht in den Schickimicki-Urlaub fahren. Da musst du den Gürtel mal ein bisschen enger schneiden. Haben wir auch gemacht, damit wir in Elternzeit gleichberechtigt gehen können. Ich habe da kein Verständnis mehr für. Da hört das bei mir auf, das Verständnis. Ganz anders, wie gesagt, es gibt Familien, da geht das nicht. Ne? Ich möchte das ganz deutlich sagen. Es gibt Familien, das ist einfach nicht möglich, dass der dass der Vater zu Hause bleibt, weil er wirklich der Hauptverdiener ist und dass es wirklich existenziell ist und die eh schon jeden Cent umdrehen müssen. Davon rede ich nicht. Aber ich würde sagen, in unserer Bubble können die Männer sich alle mal an die eigene Nase fassen und überlegen, warum sie wirklich nicht in Elternzeit gehen wollen.
Ich kenne eine Person, der ist geringer Verdiener und eine Person, der ist Normalverdiener. Beide haben es geschafffft, mindestens einen Monat zu nehmen.
Wenigstens einen Monat, ja. Wenigstens.
Ja, und die sind wirklich cool. Also,
und es gibt auch tolle Arbeitgeber, muss ich sagen. Ich habe auch einen Freund in der Familie, im Freundeskreis, da verdient er auch wesentlich mehr als sie.
Ja.
Und da haben sie auch mit dem Arbeitgeber geredet und haben gesagt, hey, ich kann es mir nicht leisten, in Elternzeit so lang zu gehen, aber ich würde voll gerne. Und was der gemacht hat, ist, er hat gesagt, okay, dann machen wir es einfach so, dass wir die Diskrepanz zahlen. Du nimmst 3 Monate Elternzeit und wir zahlen 67-60% bekommst du ja und du bekommst vorher einen Bonus von uns, der diese 33% aufstockt.
Ja.
Das ist das geilste Benefit. Ich habe das vorher noch nie gehört. Also ich dachte, geil, Retention. Danke.
Also du Mitarbeiterbindung. Also ja, aber ich würde nie das Unternehmen danach verlassen. Nee. Ich würde deren Boden küssen. So,
das weißt ist, du?
Also,
die sind so treu.
Ja, das ist so wichtig. Aber kurz noch zu den beiden Eltern, weil mir das jetzt gerade wichtig ist, mir gerade noch eingefallen. Das sind übrigens zwei türkischstämmige Väter. Wollte ich noch kurz erwähnen. Ne? Also, dass man das auch nochmal hier hört. Weil ich bin mir sicher, dass man sich da irgendwie weiße Väter vorgestellt hat.
100%.
Genau, betonen. Ne?
Es gibt tausend Sachen, die man machen kann als Unternehmen, um Vereinbarkeit zu stärken, aber auch um zu stärken, dass Väter halt in Elternzeit gehen. Also, dass man zum Beispiel sagt, man zahlt die Diskrepanz, also für bestimmte Monate. Man muss ja auch nicht für das ganze Jahr machen. Man kann sagen, für 3 Monate zahlen wir die Diskrepanz von Eltern, in Elternzeit zu gehen. Man kann einen Kinderbonus geben. Also sagen, wenn ein Kind geboren wird und du nimmst Elternzeit, dann kriegst du 5.000 Euro, I don't know. Oder du machst 10% von deinem Gehalt oder sowas, weißt du, um das halt gehaltstechnisch anzupassen.
Ich frage mich gerade, ob das so Unternehmen machen, die zum Beispiel Kinderprodukte anbieten. Ich würde gerne mal gucken, wie die so aufgestellt sind. Würde mich sehr interessieren. Genau, aber alles in allem, ne? Wir haben jetzt über Vereinbarkeit für alle, dass das halt mitgedacht werden soll, ne? Dass Leute sich weiterbilden wollen, Pflegezeiten nehmen wollen, Unternehmenskultur, die neu gedacht werden muss und Führung auch, Care-Verantwortung sichtbar machen, indem halt auch Cis-Männer Elternzeit nehmen, Arbeitsorte und Arbeitszeit flexibilisieren, haben wir jetzt alles gesprochen und jetzt als Schluss quasi merkt ihr ja auch, dass das alles Menschen betreffen können, die keine Kinder haben. Es sind halt verschiedene Lebensrealitäten und wichtig ist, dass wir befähigen und nicht kompensieren. Also das ist so das Schlusswort, finde ich, für heute.
Vor allem auch nochmal klar sagen, es ist nicht nur Care-Arbeit, nicht nur Kinder, es gibt auch Pflegearbeit. Ne? Also es gibt eine Art von Care-Arbeit. Oder wie ich es jetzt gehört habe, dass Beri ihren Eltern hilft, das ist auch Care-Arbeit.
Genau.
Ja.
Genau, das war alles. Ich weiß nicht, ob du den Song gesehen hast. Ich habe den jetzt gelöscht, aber vielleicht hast du den gesehen. Ah, nein! Okay. Oh, das wird so einfach. Ja. Warte, ich muss nur gerade an die Lyrics denken.
Sagt sie immer und dann habe ich keine Ahnung.
Doch, 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 doch. Du kennst das Lied. Ich bin mir zu 100% sicher, das sage ich schon jedes Mal. Irgendwann zitierte mich noch und sagt so, du kennst das zu 100%. Also wenn ich jetzt diese Zeile vorlese, wirst du mich unterbrechen und sagen, ich kenne das Lied.
Okay.
Okay. Strong enough to bear the children, then get back to business.
Nö, kenne ich nicht.
Okay, jetzt, also ich bin richtig... Das ist richtig geil für ein Videoausschnitt, weil mein Gesicht ist einfach runter, weil ich war mir sicher, sie erkennt es. Okay, warte, ich versuch's mit der Stimme. Boy, you know you love it. How we smart enough to make this million strong enough to bear the children. Then get back to business. See, you better not play me.
Ich kenn's nicht, aber ich kenne, ich weiß nicht, wer es ist.
Oh, warte mal. Warte.
Maybe hiding.
Who won the world, girls?
Das ist Beyoncé.
Ja.
Das ist von Beyoncé, echt?
Oh mein Gott, are you kidding me? Das ist meine Lieblingsstelle als kinderfreie Person.
Okay.
Sie sagt, aber wir sind stark genug, um die Kinder zu gebären, um zurück ins Business zu kommen.
Ja.
Und das, finde ich, ist gerade das beste Schlusswort. Aber du hast mich stark enttäuscht. Ich überlege noch, ob wir diesen Podcast weitermachen.
Es tut mir leid.
Wir haben so intensiv über dieses Lied schon mal geredet. Und wir beide lieben das auch. Und es hat, also das kann ich sagen, dass du die Stelle nicht kennst.
Ich habe halt so einen Gehirnfilter, weißt du? Ich kann halt nicht alles mir merken. Und dann werden halt Sachen rausgefiltert, die ich halt als nicht so wichtig erachte. Und I'm sorry, aber...
Oh, jetzt brauchst du mich nicht schlecht fühlen lassen.
Aber ich finde halt, dass ich kann mir das nicht merken. Es ist genauso... Ich kann mir auch immer Buchtitel nicht merken. Wenn ich Bücher empfehle, dann erkläre ich immer total lang, worum es in diesem Buch geht.
Ja.
Und dann sagen sie, wie heißt denn das? Und ich so, keine Ahnung. Lass mich mal 10 Minuten lang googeln. Und dann gebe ich halt wie wild die Beschreibung von dem Buch ein. Und dann finde ich irgendwann raus, ich kann mir das nicht merken.
Okay. Genau. Dann danke, Mimi, also für die Therapiestunde. es hat wirklich geholfen, mal diese ganzen Gedanken freien Lauf zu geben. Ich hoffe auch, dass man halt versteht, dass es bei mir wirklich nicht Egoismus nur ist.
Und selbst wenn, du darfst ja, auch.
Genau, aber das ist halt so 1000 Gedanken sind, die sich halt sammeln. Und danke für deine ehrliche Ansicht zu Motherhood. Wir werden eh mal eine Folge auch zu Autismus machen. Da werde ich mich auch nochmal bloßstellen, wie auch heute, als ich gesagt habe, dass es mich früher genervt hat, dass ich der Puffer war. Genau, und ja, bleibt dran. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns Kommentare und Meinung hinterlässt und seid lieb zu uns.
Kein Hate bitte. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wir freuen uns auch aufs nächste Mal.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr zwischen den Folgen mehr von uns lesen wollt, könnt ihr uns gerne auf LinkedIn, TikTok und Instagram folgen. Wie immer freuen wir uns auch sehr über euer Feedback. Schreibt uns gerne einfach eine Nachricht. Falls ihr uns anderweitig unterstützen wollt, könnt ihr einen Blick auf unsere Steady-Page werfen. Den Link dazu packen wir in die Shownotes.